SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Heute mit dem neuen Schweizer Film Halb so wild von Joshua Dreyfuss, dem alten Schweizer Film Il Bacio di Tosca von Daniel Schmid und 70 funkelnagelneuen Kurzfilmen zum Jubiläum in Venedig von Brigitte Hering. Außerdem habe ich mich im Rahmen der SRF-Risikowoche mit 4 Exponenten der Schweizer Filmszene darüber unterhalten, ob filmisches Risiko bei uns überhaupt noch ein Thema ist. Hören Sie, was BAK-Filmchef Ivo Kummer, Kultursoziologe Olivier Möschler, Produzent Pascal Drexlin und SRF-Fiktionschef Urs Fitze dazu zu sagen haben. Und natürlich wie immer die Kurztipps und die Tonspur. Sie wollen ins Kino, sind sich aber ihrer Wahl nicht ganz sicher. Hier sind die 5 Filme, die Sie zuerst sehen sollten. Halb so wild von Joshua Dreyfuss. 5 junge Menschen strapazieren sich hüttenkollernd im Onsernone-Tal. Ein überraschend reifer Erstling aus der Schweiz. Vous n'avez encore rien vu von Alain René. Der 91-jährige Altmeister macht seinen Filmtitel zum Programm und verknüpft einmal mehr Theater und Film zu maximaler Wirkung mit Schalk und Leidenschaft. Francis H. von Noah Baumbach. Ein schwarz-weißes Denkmal für all jene, welche von einer Künstlerkarriere in der Großstadt träumen und sich schließlich mit ihrem wirklichen Leben arrangieren müssen. La grande bellezza von Paolo Sorrentino. Der interessanteste italienische Filmemacher scheitert höchst ehrenvoll mit seinem grandiosen Versuch, Fellinis Phantome zu beschwören. Sehr sehenswert. Au bout du compte von Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri. Prinzessin sucht Prinzen und findet einen Wolf. Ein märchenhaftes Personenkaleidoskop, unverkennbar Marke Jaoui-Bacri. Und nun bitte Ohrenspitzen, noch ein wenig mehr. In unserer Tonspur präsentiere ich Ihnen einen Ausschnitt aus einem Film, der zum Inhalt der heutigen Rolle, wie immer, in irgendeiner Beziehung steht.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
Jules! Truth or dare?
Let's go dare.
All right. I dare you. To make out with.
Please sit down, please sit down, please sit
down. That moose over there.
Marty, have you ever seen a moose before?
Whatever that mysterious beast is.
That's clearly a wolf.
I'm living in a womb of reefer. Leave me alone. Jules, I dare you to make out with that wolf. No problem.
Ja, ich habe nie behauptet, es sei einfach. Hören Sie einfach weiter. Spätestens bei der Auflösung am Ende der Rolle geht Ihnen ein Licht auf. Fünf junge Leute machen Ferien in einem abgelegenen Tessiner Tal. Und bald schon treibt die Gruppendynamik dramatische Blüten. Es ist eine simple Ausgangslage, welche der in Brienz geborene Joshua Dreyfuss für seinen ersten Spielfilm gewählt hat. Mit einem ebenso bescheidenen wie irritierenden Titel. Halb so wild heißt das 80 Minuten lange Erstlingswerk und wir Kritiker zeigen uns beeindruckt.
Eine Flasche Wasser und dann hast du hier deinen Schlüssel zum Glück.
Ja. Läuft da was mit dir und der Süßen von der Rezeption?
Nee.
Jonas, der als Nachtportier jobbt und sein Kumpel sind im Auto unterwegs nach Hause nach Wittenberg in Deutschland. Bei einer Pinkelpause auf einer Raststätte macht Jonas die Bemerkung, dass Frauen doch eher auf Machos stehen würden als auf die netten Jungs. Worauf ihn die herausfordernde Fine, welche den Wortwechsel zufällig mitgehört hat, spontan einlädt, sie, ihre Schwester und deren Freund in den Urlaub zu begleiten.
Hast du Bock, mit uns in Urlaub zu kommen? Das ist meine Schwester Babs. Das ist David.
Hallo.
Hi.
Und wer bist du?
Ich bin Jonas. Wo geht's denn hin?
In die Schweizer Berge.
In die Schweizer Berge? Und wie lange?
So lange, wie du es aushältst.
Quatsch, eine Woche.
Jonas fährt mit und ebenfalls dabei ist Mara, von der die anderen sagen, sie sei ein wenig auf dem Psychotrip. Im abgelegenen Rustico im Onsernone-Tal ist sie es dann auch, welche am Lagerfeuer ein Wahrheitsspiel vorschlägt.
Also jeder hat pro Runde eine Frage, die er einer Person stellen kann. Und die Person muss völlig ehrlich antworten. Man darf aber nur über sich reden und nicht über andere.
Okay. Macht ihr auch mit?
Ja.
Okay, also, ich fange an. Jonas, was ist dein größter Wunsch?
Dass mich alle mögen.
Schön.
Jeschua Dreyfus hat mit einem kleinen Team von nur 15 Leuten unter fast den gleichen Bedingungen gedreht, unter denen seine Figuren im Tessiner Bergtal Urlaub machen. Und die harte Arbeit im kleinen Team hat zu einem überraschend direkten, eindringlichen Film geführt. Nicht zuletzt dank einem straffen Schnitt und seiner temporeichen Erzähldynamik ist dieser Film weder zu einer pubertären Nabelschau geworden, noch zu einem einschlägigen Psychothriller. Halb so wild ist ein überraschend ehrlicher und erstaunlich reifer Film. Mit 5 jungen Darstellerinnen und Darstellern, die in ihren Rollen manchmal fast dokumentarisch wirken. Und zugleich zeigt Regisseur Dreyfus eine dramatische Disziplin, die beeindruckt. Kein Pathos, keine Wehleidigkeit, kein Weltschmerz. Einfach eine Geschichte mit jungen Menschen, die das Leben proben.
Kannst du mal die Klappe halten?
So, andiamo.
Halb so wild von Jeschua Dreyfus läuft jetzt im Kino.
Hua!
Am letzten Mittwoch startete in Venedig das internationale Filmfestival, die Mostra d'Arte Cinematografica. Die Schweiz ist wie so oft am ältesten Filmfestival der Welt eher untervertreten. Dieses Jahr aber ist ein ganz besonderer Schweizer Film zu sehen, Il Bacio di Tosca. Ein fast 30-jähriger Film des verstorbenen Daniel Schmid wird in einer restaurierten Fassung gezeigt. Brigitte Hering hat mit Marcel Höhn gesprochen. Er war der Produzent des Films und ein Freund von Daniel Schmid.
Ausgerechnet zum Jubiläum, zur 70. Ausgabe des Filmfestivals von Venedig, wurde der wunderbare Schweizer Dokumentarfilmklassiker Il Bacio di Tosca ausgewählt. Den Produzenten Marcel Höhn freut's. Il Bacio di Tosca, dieser Film über das Mailänder Altersheim für Musiker, liegt ihm besonders am Herzen. Eigentlich wollte Marcel Höhn alle Filme Schmids restaurieren, auch die älteren. Das aber ist teuer, weil für so eine Restaurierung jedes einzelne Filmbild digital bearbeitet werden muss. In der Cinémathèque Suisse stieß Höhn mit seinem Projekt auf offene Ohren.
Und dann kam ich ins Gespräch mit Friedrich Mehr von der Cinémathèque Suisse, der sagte, er wolle auch mithelfen, Daniel Schmid-Filme zu restaurieren. Und dann habe ich insofern meine Meinung geändert, was die älteren Filme anbetrifft. Ich habe gesagt, dann möchte ich aber zuerst Il Bacio di Tosca machen. Und so kam das zustande.
Il Bacio di Tosca ist in der Tat ein wunderschönes Dokument. 1984 hat Daniel Schmid den Film in der Casa Verdi in Mailand gefilmt. Die Casa Verdi ist ein Altersheim für weniger begüterte Musikerinnen und Musiker, das Giuseppe Verdi noch persönlich gestiftet hatte. Der Opernbegeisterte Daniel Schmid filmte die alten Menschen, die auch in den Gängen des Altersheims das Singen nicht lassen können. In der Schweiz war der Film in den 80er Jahren ein großer Erfolg. Aber ausgerechnet im opernbegeisterten Italien nahm man das kleine Meisterwerk damals kaum wahr. Die Einladung nach Venedig freut Marcel Höhn daher umso mehr.
Ich finde das auch toll und ist eine gewisse Genugtuung auch, dass es Venedig ist, dass es Italien ist. Denn damals, 1984, als der Film neu herauskam, wurde er von Italien weitgehend ignoriert.
Nun, 29 Jahre später, läuft Il Bacio di Tosca zu bester Tageszeit am wichtigsten italienischen Filmfestival in der Reihe Venezia Classici. Es wäre schön, wenn dem Film in Venedig große Aufmerksamkeit zuteil würde. auf das sich an dieser 70. Jubiläumsausgabe der Mostra d'Arte Cinematografica in Venedig viele Zuschauerinnen und Zuschauer vom Kuss der Tosca verzaubern lassen. Wie die alte Sara Scuderi im Film von Daniel Schmid. Beim Anhören einer alten Tosca-Aufnahme von sich selbst muss sie fast weinen, was ihr am Ende dann ein bisschen peinlich ist.
Quanto sono scema, lei mi viene a piangere. Sono proprio scema.
Die restaurierte Fassung von Daniel Schmids Film Il Bacio di Tosca läuft am 2. September an der Mostra d'Arte Cinematografica in Venedig. Und der restaurierte Film ist jetzt auch als DVD wieder im Handel. Das Filmfestival von Venedig feiert dieses Jahr seine 70. Ausgabe und dabei schaut Venedig nicht nur zurück, sondern auch vorwärts. Unter dem gemeinsamen Titel Future Reloaded haben 70 Regisseure je einen Kurzfilm zum Jubiläum gedreht und einen Blick in die Zukunft geworfen. Brigitte Hering hat sich in Venedig alle 70 Zukunftsversionen angeschaut.
Nach 2 Stunden und 70 Kinofilmen ist klar. Filmschaffende sind Fantastinnen, Erzähler, Bildermacherinnen, Dokumentalisten. Aber auch sie können nicht hell sehen. Festivaldirektor Alberto Barbera hat 70 Regisseure und Regisseurinnen eingeladen, einen Kurzfilm zu drehen. Sie alle sollten einen Blick auf die Welt und in die cineastische Zukunft werfen, statt in Nostalgie zu schwelgen. Manche von ihnen beklagen in ihren Filmchen einfach den Zustand der Welt. Andere sprechen konkret über eine Krise des Kinofilms. Und viele sind eben doch in die Nostalgiefalle getreten, beklagen die digitale Bilderflut und den Untergang des Zelluloids. Und die, die den Blick in die Zukunft positiv lesen, finden ihn in der Vergangenheit. Die Zukunft des Kinos ist durch die Augen der großen verstorbenen Regisseure zu sehen, ist da in einem Film zu hören. Und gleich 2 andere Filme spielen den Doris Day-Song Que Sera, wo es heißt: The future's not ours to see. Es liegt nicht an uns, die Zukunft zu sehen. Wo die Zukunft des Kinos wirklich liegt, das zeigt unter anderem der iranische Regisseur Abbas Kiarostami. Er zeigt einen lustigen Filmdreh und hinter der Kamera steht ein Kind. Noch radikaler ist ein japanischer Regisseur, der, statt den Jubiläumsfilm selber zu drehen, seinen 8-jährigen Sohn das hat machen lassen. Müsste man aus dem bunten Sammelsurium ein Fazit ziehen, so wäre es wohl dieses. Das Zelluloid hat ausgedient, aber solange es immer wieder Generationen gibt, die Spaß am Film haben, wird das Kino überleben. Keine bahnbrechenden Erkenntnisse also, aber immerhin ein schöner Geburtstagsstrauß mit einigen richtigen Perlen. Und die stammen von Regisseurinnen und Regisseuren, die sowieso bei jedem ihrer Filme, wenn schon nicht in die Zukunft blicken, doch aufregende Momente der cineastischen Gegenwart schaffen. Sie heißen Kim Ki-duk, Brillante Mendoza, Apichatpong Verasettakul oder Athena Rachel Zangari, die mit ihrem Film die Kinonostalgie ins Groteske verdreht hat. 2 Filmprojektoren stehen allein auf einem Felsen und projizieren bei hellem Tageslicht ihre Filme übers Meer. Ratternd unterhalten sie sich darüber, ob wohl noch einmal jemand kommen wird, um die Filmrollen zu wechseln.
Filmen ohne Risiko. Schweizer Filmproduzenten arbeiten in geschützten Werkstätten. Risikovermeidung ist ihnen zur zweiten Natur geworden. Das ist die zugespitzte These, mit der ich 4 Protagonisten der Schweizer Filmszene konfrontiert habe. Mein Name ist Michael Sennhauser. Sie hören Reflexe. In den folgenden 25 Minuten nehmen dazu unser oberster Filmförderer Stellung, ein Filmproduzent, ein Historiker und ein Fernsehverantwortlicher. In der Schweiz ist es nicht möglich, die Kosten eines Films über die Kinokasse zu erwirtschaften. Das Land ist schlicht zu klein dafür. Aus dieser Erkenntnis heraus hat sich eine staatliche und institutionelle Subventionskultur entwickelt. Ein Filmproduzent, der diese zu nutzen weiß, geht kein Risiko mehr ein. Kein finanzielles, weil er nicht muss. und kein künstlerisches, weil er nicht muss. Ivo Kummer ist der Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur und als oberster Verwalter der staatlichen Filmförderung nicht wirklich einverstanden mit unserer These.
Wenn ich die Budgets anschaue, respektive auch die Finanzierungspläne und Gesuche, die wir unterstützen, also die wir beabsichtigen zu unterstützen, ist immer auch ein Risiko des Produzenten mit eingerechnet. Das schreibt eben auch das Subventionsgesetz vor, dass ein gewisser Anteil von der Produktion selber gestemmt werden muss. Das kann man machen über Rückstellungen, das kann man machen, dass man sich keinen Lohn ausbezahlt. Also ein gewisses Risiko ist immer dabei. Und ich möchte auch erwähnen, ein Spielfilm zu produzieren, das ist ein High-Risk-Unternehmen. Man weiß nie, was passiert, sei es mit dem Wetter, man braucht eine staubige Landstraße und es kommt ein Gewitter, alles ist nass. Es beginnt zu schneien, wo es eigentlich frühlingshaft sein sollte und so weiter. Also es ist da mit ganz vielen Sachen verbunden, die man selber direkt nicht beeinflussen kann. Von daher bin ich natürlich nicht der Überzeugung, dass es eine geschützte Werkstatt ist.
Nun sind die Risiken, welche Ivo Kummer hier angesprochen hat, vor allem kaufmännischer Natur. Damit ist noch nichts gesagt über inhaltliche oder gar künstlerische Risiken. Und nichts über die Notwendigkeit, einen fertigen Film dann auch zu verkaufen. Ein Produzent, der sein Produktionsbudget auf die Beine gestellt hat, kann produzieren. Und noch während der Film in Produktion ist, geht er in der Regel das nächste Finanzierungsprojekt an. Dazu meint Ivo Kummer.
Da gebe ich Ihnen teilweise recht. Es ist tatsächlich so, dass nachher die Auswertung des Filmes, also nicht nur die Kinoauswertung, sondern eben auch im internationalen Vertrieb oder VOD und so weiter, dass das noch ein bisschen zu wenig gemacht wird, weil man schielt natürlich teilweise mit einzelnen Projekten auf den Heimmarkt und dann ist es gelaufen oder übergibt die ganze Sache einem World Sales oder einem Verleiher, der dann mit dem Produkt arbeiten muss.
Verkauf ins Ausland oder Auswertung über VOD, Video on Demand, wären zwar gut für die Reputation, aber gerade für Deutsch-Schweizer Spielfilme ist das harte Arbeit mit unsicherem Ausgang. Trotzdem sollten sich die Filmproduzenten frühzeitig Gedanken machen über die weitere Auswertung ihrer Filme, meint Ivo Kummer.
Hingegen bin ich schon auch überzeugt, dass die Produzenten das machen müssen, weil das ist eigentlich dann ihr Lohn, also dort verdienen sie tatsächlich Geld, wie das ein anderes Unternehmen ebenfalls macht auf dem Markt und das Geld gehört dann auch ihnen, da sind sie auch nicht rechenschaftspflichtig, außer wenn es rückzahlbare Darlehen in der Produktion sind. Von daher möchte ich wirklich Produzenten ermutigen, sich da vielleicht mehr zu engagieren, wenn das möglich ist, wenn das Produkt auch stimmt, weil das ist natürlich abhängig auch von dem.
Aber eben. Verkauf und Vertrieb sind aufwendig und risikobehaftet, während eine rechtzeitig angeschobene neue Produktion wieder sichere Gelder in die Kasse spült.
Um dem eben auch entgegenzuwirken und die Eigenverantwortlichkeit der Produzenten zu stärken, haben wir das System Success Cinema stark ausgebaut, also die erfolgsabhängige Filmförderung. Da wird der Eintritt an der Kinokasse belohnt, da wird aber auch die Festivalteilnahme an von bedeutenden Festivals belohnt. Es gibt Gutschriften, die man reinvestieren kann. Und da ist es natürlich dem Produzenten überlassen, in welches Projekt. Aber in der Regel, wenn man wirklich dann im Spiel drinnen bleiben möchte, setzt man auch auf diese Ideen, auf diese Geschichten, auf diese Projekte, denen man vertraut oder eben auch ein Potenzial hat. Ich denke, eben diese Unabhängigkeit ein bisschen von der selektiven Filmförderung, wo alles über Kommissionen geht, über Experten, Expertinnen, möchte man damit umgehen. Und das liegt dann eben auch an den Produzenten, die solche Gutschriften generiert haben, da sinnvollerweise auch für sie, für eine Zukunft zu investieren.
Die Idee hinter der Success Cinema genannten automatischen Förderung ist es also, die Produzenten für einen Kassenerfolg zu belohnen, einen Anreiz zu schaffen, publikumswirksame Filme zu produzieren und damit freies Risikokapital für die Produzenten zu generieren. Geld, das sie für wilde Ideen einsetzen könnten, ohne erst ein Expertengremium davon überzeugen zu müssen. Genau das aber werde viel zu wenig gemacht, meint Filmproduzent und Filmverleiher Pascal Trexlin. Sind die Schweizer Produzenten tatsächlich Meister der Risikominimierung?
Ich würde das natürlich ein bisschen differenziert betrachten wollen. Ich glaube, einerseits ist es schon sicher hilfreich, wenn man den ganzen kaufmännischen Bereich gut unter Kontrolle hat und da nicht zu große Risiken eingeht oder zumindest nur Risiken eingeht, die man abschätzen kann. Aber ich denke, inhaltlich ist natürlich Risiko sicher ein wünschenswertes Ziel im Umgang mit Stoffen und Themen.
Aber wie steht es um die Behauptung, ein Flop an der Kinokasse sei für Schweizer Produzenten kein Problem, weil die Produktion ja in der Regel ausfinanziert ist, bevor sie überhaupt ins Kino kommt? Auch das relativiert Pascal Drechslin.
Also der Flop spielt natürlich für den Produzenten schon auch eine Rolle, weil immer natürlich Eigenmittel auch investiert werden und investiert werden müssen und natürlich Flops sich auch auf die weitere Karriere eines Produzenten auswirken können. Aber ich finde, das Fördersystem, wie es bei uns ist, würde eigentlich das Risiko geradezu fördern, weil hier mir auch so ein bisschen eine Undifferenziertheit ist zwischen kaufmännischem Risiko und inhaltlichem Risiko. Gerade weil es kein kaufmännisches Risiko gibt, könnte man doch viel stärker auf ein inhaltliches Risiko setzen und heikle Themen noch viel stärker anpacken, wie das zum Beispiel bei uns in der Schweiz doch in vielen Fällen stattfindet.
Könnte es sein, dass Produzenten aus Erfahrung wissen, dass sie mit mehrheitsfähigen Themen und Stoffen bei den Expertengremien der Subventionsgeber auf weniger Widerstand stoßen?
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, es liegt immer in der Form der Präsentation. Ein heikles Thema schützt natürlich nicht davor, irgendwie ein gutes Drehbuch und ein konsistentes Projekt zu erschaffen. Das Package muss natürlich auch bei einem heiklen Thema stellen. Und die Gefahr des Scheiterns ist natürlich bei einem heiklen Thema noch viel größer, wie wenn man einfach auf eine sichere Karte setzt.
Für einen etablierten Produzenten mit Angestellten und einem Betriebsbudget ist es demnach auf jeden Fall sicherer, mit bewährten Themen und Stoffen zu arbeiten, weil ja die laufenden Kosten stets mit den Geldern für das nächste Projekt gedeckt werden müssen.
Das ist natürlich richtig und das ist natürlich auch die Entscheidung jedes einzelnen Produzenten, auf welche Karte er setzt, ob er natürlich irgendwie sich geruhsam in seinem Produzentendasein einrichtet und quasi die Filmproduktion wie in irgendein Business betreibt oder ob er natürlich ein Interesse hat, inhaltlich heikle Stoffe an die Hand zu nehmen, auch filmisch Regisseure weiterzubringen und natürlich auch für das Schweizer Filmschaffen, für Außenwirkung zu sorgen, dass die Filme dann nicht nur in der Schweiz ins Kino kommen, sondern auch auf Festivals laufen oder sogar im besten Fall im Ausland verkauft werden.
Für Filmproduzenten gilt also gemäß Pascal Drechslin das Prinzip der Eigenverantwortung. Man kann sich gemütlich einrichten im Subventionssystem oder man kann spannende Arbeit leisten und Risiken eingehen. In unserem Nachbarland Österreich hat in den letzten Jahren ein eigentlicher Grabenkrieg zwischen alteingesessenen Filmproduzenten und ihrer jungen und ziemlich kreativen Konkurrenz stattgefunden, welcher das Filmland Österreich durchaus befruchtet hat. Warum ist in der Schweiz nichts Ähnliches zu beobachten? Dazu meint Pascal Drechslin.
Vielleicht liegt es daran, weil es in der Schweiz einen Grabenkampf zwischen allen Produzenten gibt, nicht nur zwischen den Jungen und den Alten, sondern grundsätzlich bekriegt sich hier ja jeder mit jedem. Und trotzdem finde ich es interessant zu beobachten, dass eine junge Generation von Produzenten nachrückt, die auch in meinen Augen zumindest bereit ist, mehr Risiko zu nehmen, sowohl inhaltlich wie auch finanzieller Natur. Und das ist schon eine ganz interessante Entwicklung, die ich hier beobachten kann.
Aber gerade den wilden Nachwuchsfilmern wird von den Medien immer wieder mal der Hinweis auf ihre ohne Subventionen entstandenen Filme wie ein Qualitätslabel umgehängt. Und manch einer schmückt sich mit dem rebellischen Nimbus. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass außerhalb der geschützten Werkstätten vielleicht doch die frischeren Ideen wachsen? Nur sehr bedingt, meint Pascal Drechslin.
Eine schwierige These. Also ich denke, für Jungfilm ist es natürlich auch einfacher, ohne Geld einen Film zu machen, weil sie können Leute überzeugen, mal gratis oder für ganz wenig Geld für einen Film zu arbeiten. Als eingesessener Produzent fällt einem das viel, viel schwieriger. Das kann man vielleicht einmal machen, vielleicht ein zweites Mal, aber beim dritten Mal klopfen dann die Leute auf den Tisch und sagen, nicht mehr mit mir, weil alle wollen ja irgendwo davon leben und müssen auch ihr Überleben sichern.
Und trotzdem, woran liegt es, dass sogenannte schwierige oder gar kontroverse Themen von Schweizer Spielfilmen so selten aufgenommen werden? Dazu sagt Produzent Pascal Drechslin.
Es ist natürlich auch schwierig, die Projekte dann im Abschließen zu beurteilen. Und die Schwierigkeit in unserem System liegt natürlich darin, dass man eine Idee, die man hat, einfach überzeugend aufs Papier bringen muss. Und die Geduld, etwas überzeugend aufs Papier zu bringen, ist eben nicht jedem gegeben. Und daran müssten viele Jungregisseure oder auch Alteingesessene einfach arbeiten, um da einfach die Kommissionen und die Fördergremien einfach besser zu überzeugen.
Kommissionen und Fördergremien, ein staatlicher Filter, der ein Qualitätsminimum garantieren soll, aber damit auch zu einer künstlerischen Risikobremse geworden ist. Olivier Möschler ist Historiker und Kultursoziologe. In seinem eben erschienenen Buch «Der Schweizer Film» untersucht er die Wechselwirkungen von Staat, Filmschaffenden und Publikum aufeinander. Wie sieht Möschler die aktuelle Situation? Nimmt der Staat mit seiner Kulturförderung den Produzenten tatsächlich das finanzielle Risiko ab?
Ja, das stimmt, aber man muss auch sagen, dass mit Success Cinema seit den 90er Jahren eigentlich der Versuch da war, vom Staat her auch dieses Risiko eben doch wieder ein bisschen auf die Filmemacher, auf die Produzenten abzuwälzen oder zurückzugeben. Eigentlich ist ja jedes Projekt, hat eigentlich drei große Risiken. Das finanzielle Risiko, das künstlerische Risiko und dann ein drittes Risiko, das ich dann doch auch sehe mit dieser staatlichen Maschinerie, ist der Prozess selber. Also das Risiko ist ja auch dann, dass das Projekt nicht durchkommt, durch diese Expertenkommission und so weiter, nicht von denen nicht positiv aufgenommen wird und so. Von dem her birgt der Staat eigentlich an sich auch neue Risiken in sich, die mit dem Prozess und eigentlich könnte man auch sagen, mit Film und Kino vielleicht nichts mehr zu tun haben, mit dem administrativen Prozess der Auswahl der Projekte.
Der administrative Prozess, die Projektauswahl. Will ein Produzent das Risiko minimieren, dass sein Projekt abgelehnt wird, muss er antizipieren, was die entsprechende Kommission für förderungswürdig hält. Und da haben sich die kulturpolitischen Vorgaben doch immer wieder verändert, hält Olivier Möschler fest.
Ja, eigentlich ist es ja so, dass der Staat, wenn er einverstanden ist, Geld zu investieren in einem Filmprojekt, stimmt schon, dann übernimmt er einen Teil des Risikos. Und eigentlich, wenn man historisch schaut, hat er dann immer auch etwas zurückverlangt von den Filmemachern. In den 70er, 80er Jahren hat der Staat gesagt, okay, wir zahlen bis zur Hälfte, ist ja nie das Ganze oder ist nie die ganze Summe, ist ja nicht eine staatliche Filmindustrie. Bis zur Hälfte der Kosten zahlen wir. Was müsst ihr uns in Anführungszeichen zurückgeben? En retour, Kunst und auch Aura, internationale Ausstrahlung.
Einen Paradigmenwechsel macht Möschler aus in der mittlerweile abgeschlossenen Ära von Bundesrat Pascal Kuschmar und seinem umtriebigen Filmchef Nicolas Bidot.
In der ganz neuesten Zeit war es dann interessant, weil mit Nicolas Bidot verlangt eigentlich der Staat plötzlich auch noch oder eher eine nationale Projektion. Da wurde gesagt, okay, wir geben euch Geld, aber Film ist ja nationale Projektion, Werte, die uns verbinden und so weiter. Also diese nationale eigentlich, ja, irgendwo durch politische, also in diesem Sinn politische Perspektive.
Zwischen der traditionellen Kunstförderung à fond perdu und der zumindest wunschhaft instrumentalisierten Filmförderung zur Stärkung eines Gemeinschaftsgefühls ortet Olivier Möschler eine Zwischenphase.
Und vielleicht das interessante Modell ist eben, dass zwischendrin die Ära Werlin eigentlich 1995 bis 2005 mit ja, Success Cinema und so weiter, wo man eigentlich mehr in einem Wirtschaftsförderungsmodell war, wo man eben sagte, wir übernehmen nicht mehr so viel Risiko, wir möchten einen Teil euch zurückgeben und verlangen eigentlich auch nicht mehr so viel en retour. Es ist einfach eine Art Zustufe, es ist nicht mehr die Idee, eine Nische zu kreieren, die außerhalb der Marktlogik funktioniert, sondern es ist einfach die Idee, dass der Staat die Marktlogik ein bisschen unterstützt und ein bisschen einen Zustupf gibt, damit eben in diesem kleinen Lande mit 3-4 Sprachen überhaupt ein nationales Kino, also in diesem Sinne eine Industrie, funktionieren kann.
In jedem Fall aber muss der Staat Kriterien festlegen, nach denen er fördert. Und mit der Definition der Ziele ist ja grundsätzlich eine Steuerung verbunden. Eine Steuerung, welche nicht dem reinen Marktdenken unterliegt.
Ja, das ist natürlich schon der große Unterschied zwischen der automatischen Förderung. Dort passiert es eben automatisch, in Anführungszeichen, entsprechend den Eintrittszahlen. Da muss eigentlich niemand mehr, also man muss eben die Limiten und die Summen festsetzen. Aber dann kann es ein Computer, eine Statistik eigentlich berechnen, wie viel jeder Film bekommt. Und auf der anderen Seite die selektive eben Filmförderung. Selektiv, weil man selektioniert, man wählt aus und dafür muss man Kriterien haben, das stimmt. Und in diesen Kriterien ist natürlich ein bisschen der Wurm drin, also in dieser Tatsache, dass man entweder kann es die Autonomie der Filmkunst eigentlich garantieren, das war doch eigentlich in den 70er, 80er Jahren so, wo man einfach auf gewisse Autoren auch gesetzt hat, aufs Autorenkino und auf gewisse Autoren. Und da würde ich schon sagen, das ist ein bisschen die große, große Ära gewesen, wo das doch auch, ja, in diesem Sinne erfolgreich, also nicht finanziell, aber künstlerisch erfolgreich gewesen ist.
Die selektive Filmförderung soll tatsächlich ein minimales Qualitätsniveau garantieren, sagt Olivier Möschler.
Aber es kann auch, das stimmt, als Gegenwirkung, als Effet pervers, kann es schon auch die andere Auswirkung haben, dass es nivelliert, dass man eigentlich Projekte macht, die dem Staat gefallen. Das war auch damals, anfangs der 70er Jahre, die Angst von Hans-Peter Tschudi, das ist ein bisschen ja der Vater der AHV, das wissen wir, aber auch ein bisschen der Bundesrat, ist auch ein bisschen der ungewollte Vater der Filmpolitik. Und damals war eben die Angst schon da, ja, wenn wir uns mehr implizieren in die Filmprojekte, subventionieren, auch die Fiktionen eben subventionieren, die Spielfilme, schränkt das da nicht die Freiheit der Künstler und so weiter, Produzenten ein.
Aber in eben diesen 70er Jahren kam aus Frankreich das neue Konzept des Autorenfilms, des Cinéma d'auteur, bei dem nicht ein Studio oder wenigstens ein arbeitsteiliges Produzententeam die Projekte verantwortete, sondern ein einzelner Kopf, analog zum Schriftsteller. Und diese Autorenfilmer waren von ihrer geistigen Unabhängigkeit so weit überzeugt, dass sie im Staat nicht eine bevormundende Instanz sehen wollten.
Dann hat eigentlich Tanner, Seiler und so weiter, die verschiedenen Regisseure in dieser Zeit, haben den Staat überzeugen können. Nein, im Gegenteil, wenn der Staat uns unterstützt, wird das im Gegenteil uns eigentlich befreien. Wir werden dann eigentlich unsere Visionen umsetzen können. Aber es stimmt schon, es hat natürlich immer auch die Gefahr, dass es ins Umgekehrte umkippt eigentlich.
Filmemacher wie Alain Tanner oder der Dokumentarfilmer Alexander Seiler, der zum Beispiel die Situation der italienischen sogenannten Gastarbeiter beleuchtete, gingen ganz selbstverständlich davon aus, dass sie der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten wollten und dass diese Gesellschaft sich diesen Spiegel auch leisten muss.
Das war ja eigentlich das Ziel auch damals der eben Alain Tanner, Alexander Seiler, die schweizerischen Realitäten, Realité Helvétique zu zeigen, eigentlich in einer relativ nackten Art und Weise.
Und doch geht der Gedanke an die Freiheit der Kunst, welche die Gesellschaft sich leisten sollte, gerade bei den Politikern immer wieder verloren. Das zeigte die Hirschhorn-Affäre vor ein paar Jahren oder eben erst der Aufschrei einer notabene linken Politikerin, welche es falsch fand, dass der Staat einen Film über den Millionär und Populisten Christoph Blocher mitfinanziert. Solche Kurzschlüsse liegen in der Natur der Sache, meint Olivier Möschler.
Die Tatsache, dass der Staat in der Schweiz, der Bund, Bundesbern, so investiert ist, in allen Definitionen des Wortes, so investiert ist in den Film und in die Filmpolitik, ist natürlich schon, kann dann sich auswirken, eben kontraproduktiv auswirken, weil man dann denkt, es sei der Staat, der das irgendwie finanziert. Eigentlich ist es ja nicht der Staat an sich, sondern es sind Staatsstellen, es sind Expertengremien, das Ganze ist ja demokratisch und sehr vielfältig. Also von dem her, das müssen wir auch nicht so vergessen, es ist ja nicht eigentlich Bundesrat Berset, der diesen Film finanziert, oder eigentlich nicht einmal Ivo Kummer, sondern es sind Gremien, es ist ein ganz komplexer Prozess, der auch eigentlich garantieren soll, dass eben interessante Projekte entstehen, finanziert werden. Von dem her ist natürlich im Moment, wo der Staat mehr den Akzent setzt auf seine Präsenz, welche Kulturpolitik, welche Filmpolitik er machen möchte, muss man nie vergessen, eigentlich ist es ja nur ein indirekter Akteur. Die eigentlichen Akteure sind ja die Filmemacher und auch eben diese Experten, die eigentlich eine Art Neutralität, eine Art Expertise in dem Sinn garantieren sollten.
Die Vorstellung, was der Staat fördern soll und was nicht und vor allem warum, die ist konstanten Veränderungen unterworfen, betont Olivier Möschler. Für einen Filmproduzenten bedeutet das aber auch, dass er oder sie sich nach den jeweiligen politischen Vorgaben der Kulturförderung ausrichten muss.
Also man sieht eigentlich das Geld an sich, die Tatsache, dass es sich um öffentliches Geld handelt, heißt noch nichts. Man kann eigentlich verschiedentlich argumentieren. Man kann sich fragen eben, ob der Staat eigentlich sich in wirtschaftliche Projekte einmischen oder beteiligen sollte. Aber da sind die Meinungen schon unterschiedlich. Es gibt eben die Idee der Wirtschafts- und Kulturförderung oder die Idee, dass nur Kulturförderung ist. Es ist ja im Bundesamt für Kultur und nicht im Bundesamt für Wirtschaft. Und da sind die Debatten natürlich vorprogrammiert und werden sicher noch weitergehen.
Eine Sonderstellung zwischen Markt- und Kulturförderung hat dabei das Schweizer Fernsehen inne. Urs Fitze ist Bereichsleiter Fiktion bei SRF und damit zuständig für Fernsehfilme und Serien. Grundsätzlich gelten für Fernsehproduktionen zunächst die gleichen Voraussetzungen wie für die Kinofilmproduktion in der Schweiz, sagt Fitze.
Ja, fiktionale Eigenproduktionen, ob Kino oder Fernsehen, sind sehr aufwendige, sehr teure Produktionen. In der Schweiz besteht ein kleiner Markt für diese Produktion. Schon das Eingehen einer solchen Produktion gleicht meistens einem Risiko, weil das Geld, das man ausgibt, wird kaum mehr eingespielt.
Wirtschaftliche Risiken kann und darf das Fernsehen dabei nicht eingehen. Und daher müssen sich auch seine Produktionspartner entsprechend sorgfältig absichern.
Also es ist in der Tat so, dass bevor wir einen Vertrag machen, sei das Fernsehproduktion oder Kinoproduktion, bei Kinoproduktion noch stärker, prüfen wir natürlich sehr genau den Finanzierungsplan und prüfen auch sehr genau, ob all diese Gelder vorhanden sind. Das heißt nun aber nicht, dass diese Produktion für den Produzenten ausfinanziert ist und ja kein Risiko eingeht, weil bei diesem Finanzierungsplan sind ja meistens auch Eigenmittel des Produzenten drin, vielleicht nicht so sehr in Form von Barbeträgen, aber da werden Honorare zurückgestellt, die Eigenmittel investiert werden und das gehört alles auch zum Finanzierungsplan. Deshalb auch bei einem ausfinanzierten Film hat der Produzent in der Regel einen Teil seines Einkommens in den Film, in die Produktion, in die Finanzierung gesteckt.
Und auch SRF kann nur selten als alleiniger Partner für Schweizer Produzenten auftreten, sagt Urs Fitze.
Es ist so, dass in der Schweiz sehr teure Projekte sehr, sehr schwierig zu finanzieren sind. Hat auch damit zu tun, dass eben dieser Markt in der Schweiz für einen großen Kinoerfolg einfach nicht ausreichend ist. Wenn man einen großen, teuren Blockbusterfilm für die Schweiz herstellen will, dann findet man die Gelder in der Schweiz alleine nicht. Da braucht es das Ausland, das mitfinanziert, da braucht es Co-Produzenten aus anderen Ländern, die sich in diese Produktion hineinbegeben. Alle Filme, die über 3 Millionen Franken in der Schweiz kosten, gehen nicht ohne ausländische Produzenten.
Einen Spezialfall bilden dabei die sogenannten Fernsehfilme, also Spielfilme, welche exklusiv für das eigene Fernsehpublikum und allenfalls jenes von Partnerstationen im Ausland produziert werden. Da ist auch inhaltliche Risikominimierung geboten, sagt Urs Fitze.
Bei den Fernsehfilmen gehen wir tatsächlich davon aus, dass all diese Filme ein möglichst breites Publikum erreichen sollen und das schränkt die Stoffwahl bestimmt ein. Schon bei der Auswahl der Filmstoffe achten wir darauf, dass diese Filme wirklich das Potenzial haben, auch einem breiten Publikum zu gefallen. Und in diesem Sinn ist das tatsächlich Risikominimierung. Wir investieren relativ viele Gelder in diese Fernsehfilmproduktionen und wir können es uns tatsächlich nicht leisten, dass ein Film, der 1,8 Millionen Franken kostet, von einem Großteil des Publikums nicht akzeptiert wird. Das wäre wirklich für uns ein Versagen. Wenn wir einen Film produzieren für 1,8 Millionen Franken im Fernsehen und wir erreichen unser gestecktes Ziel nicht, und dieses gesteckte Ziel ist, ein breites Publikum zu erreichen, und wenn wir dieses Publikum nicht erreichen, dann haben wir tatsächlich was falsch gemacht und das versuchen wir auszuschließen. Und in diesem Sinne machen wir da tatsächlich Risikominimierung.
Das aber sei der speziellen Situation des gebührenfinanzierten Fernsehens geschuldet, sagt Urs Fitze. Und auch beim Fernsehen gelte diese Einschränkung nicht überall.
Aber die Risikominimierung, die machen wir bei Produktionen, die bei uns sehr prominent in der Primetime gezeigt werden. Wir produzieren oder co-produzieren ja auch viele Kinofilme und dort sind unsere Ansprüche ganz andere. Dort machen wir wirklich, wir unterstützen dort Filme, die vielleicht von der Programmrelevanz her nicht diese Bedeutung hätten beim Fernsehen, aber die wir machen, weil wir künstlerisch anspruchsvolle Filme machen möchten, weil wir künstlerisch anspruchsvolle Arbeiten unterstützen wollen. Wir haben jetzt in unserer neuen Vereinbarung mit der Filmbranche auch einen Succès-Artistik eingeführt, der Filme dafür belohnt, dass sie an Festivals erfolgreich sind und dort Preise bekommen und dann vielleicht bei uns am Fernsehen nicht den Zuspruch bekommen, den man vielleicht gerne hätte. Viele dieser Filme zeigen wir spät abends in der CH-Filmszene am Mittwoch. Dort sind Filme von Peter Liechti zum Beispiel, sein Sounds of Insects. Als wir diesen Film mitproduziert haben, wussten wir, wir werden diesen Film nicht mit 10% Zuschauerbeteiligung ausstrahlen können, sondern da wird ein ganz kleiner Teil des Publikums diesen Film am Fernsehen sehen wollen. Und trotzdem unterstützen wir diese Produktion, weil wir das wichtig finden für das Schweizer Filmschaffen, weil wir das wichtig finden für die künstlerische Arbeit im Filmbereich in der Schweiz. Und diese unterstützen wir insbesondere im Kinobereich, im Fernsehbereich, wo wir für die Primetime produzieren. Da sind wir tatsächlich, gehen wir weniger Risiken ein und setzen eher auf Stoffe, von denen wir die Erwartung haben, dass sie eben beim breiten Publikum akzeptiert werden.
Es klingt zwar paradox, aber doch logisch. Das gebührenfinanzierte Fernsehen, das in seiner eigenen Risikobereitschaft eingeschränkt funktionieren muss, fördert zum Ausgleich die Risikobereitschaft der Privaten. Und bei denen stellt sich dann eben immer wieder die Frage, richte ich mich im Subventionsdschungel bequem ein, weil das eben durchaus möglich ist und auch unterstützt wird, oder verfolge ich meine künstlerische Vision und riskiere mein persönliches Scheitern? In der Praxis dürfte für die meisten eine Mischform den goldenen Mittelweg bedeuten. Pascal Drexlin zum Beispiel ist nicht nur Produzent, sondern auch Filmverleiher. Als Produzent ist er spezialisiert auf Fernsehfilme, meist in Koproduktion mit ausländischen Partnern. Und als Filmverleiher wiederum kauft er auf einem internationalen Markt für die lokale Auswertung ein. In beiden Fällen ermöglicht ein finanzieller Erfolg ein neues künstlerisches Risiko, wie er sagt.
Ich denke, das ist natürlich ein Geheimnis meines Erfolges, dass ich verschiedene Beine habe, um das Risiko immer irgendwie einigermaßen auszugleichen. Aber andererseits hilft es mir natürlich auch, in ganz verschiedene Bereiche zu sehen, weil der internationale Markt, auf dem ich als Verleiher tätig bin, ein ganz anderes wie der nationale, und der Fernsehmarkt ist wieder ein anderer. Und interessant ist schon dieses Zusammenspiel oder dieses Gegeneinander auch dieser verschiedenen Märkte zu beobachten und mit dem zu spielen.
So wie Filmverleiher und Produzent Pascal Drexlin wird wohl jeder Schweizer Filmproduzent argumentieren. Nur wer die sicheren Pfade kennt, kann sich hin und wieder auch auf riskante Nebenrouten begeben. Und somit bleibt im Hinblick auf unser risikomindernes Subventionssystem die Frage erlaubt, ob man dem gut ausgebauten Wanderweg seine Bequemlichkeit vorwerfen soll. Oder die alte Verkehrsplanerfrage, ob bessere Erschließung nicht bloß zu unproduktivem Mehrverkehr führe. Letztlich sind es immer einzelne Menschen, welche Risikobereitschaft zeigen. Institutionen sind dafür grundsätzlich ungeeignet. Das war Reflexe zur Frage, ob unsere Filmfördersysteme die künstlerische Risikobereitschaft eher fördern oder lähmen. Geäußert haben sich dazu Ivo Kummer, der Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, Pascal Drexlin, Filmproduzent und Verleiher, der Kultursoziologe und Autor des Buches Der Schweizer Film, Olivier Möschler, und Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion von SRF. Mein Name ist Michael Sennhauser. Und das war's für heute. In der Tonspur habe ich Ihnen einen Ausschnitt aus Drew Goddard's The Cabin in the Woods vom letzten Jahr vorgespielt, einem jener postmodernen Meta-Horrorfilme, die auch enorm Spaß machen können, aber letztlich alles ihren seriösen Vorgängern verdanken. In der gehörten Szene fordern sich die jungen Leute in der Blockhütte im Wald heraus. Konkret verlangt der Kiffer der Gruppe von der Sexbombe, sie solle mit einem ausgestopften Wolfskopf an der Wand flirten. Was sie dann auch tut.
Jules! Truth or dare?
Let's go dare.
All right. I dare you to make out with...
Please sit down.
That moose over there.
Marty, have you ever seen a moose before?
Whatever that mysterious beast is.
That's clearly a wolf.
I'm living in a womb of reefer. Leave me alone. Jules, I dare you to make out with that wolf. No problem.
Und mit dieser ebenso absurden wie witzigen Szene überlasse ich Sie jetzt Ihren eigenen Kinoträumen. Mehr Anregungen finden Sie übrigens in sennhausersfilmblog.ch oder in einer Woche wieder hier. Danke und auf Wiederhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.